Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, der Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Und auch er ist natürlich wieder mit dabei. Ich sehe ihn schon. Lutz, winke, winke. Ich hoffe, es geht dir gut.
Hallo, lieber Abdel. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wie geht es dir?
Ja, es geht mir. Mir geht es gut. Ich bin sehr froh, ehrlich gesagt, und ein bisschen auch demütig, dass es mir gut geht, dass man jetzt am Wochenende im Garten sitzen konnte und das schöne Wetter genießen. Das war einigen nicht vergönnt und muss ehrlich sagen, dass ich immer noch ziemlich ergriffen bin von dem, was jetzt die letzten Tage da an Bildern in den Nachrichten gelaufen sind.
Da kann ich mich nur anschließen, das ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Katastrophe. Viele Menschen haben Angehörige verloren und sehr, sehr, sehr viele haben alles verloren, was sie hatten, an was sie sich aufgebaut haben, über 30, 40 Jahre. Das ist wirklich eine sehr, sehr tragische Geschichte.
Ja.
Aber zum Glück, wenn man es positiv sehen möchte, sieht man, wie viele Menschen irgendwie zusammenhalten, spenden. Gestern habe ich gelesen, Sachspenden sind ausreichend da, bitte keine Kleidung mehr schicken. Und das sind schon so Nachrichten, wo man sich denkt, geil. Wenn es darauf ankommt, halten die Menschen zusammen. Das finde ich echt super.
Ja, und der Zusammenhalt ist wirklich großartig und das geht halt wirklich sehr schnell. Was da drumherum jetzt schwirrt an, warum wurden nicht gewarnt, warum wurden nicht informiert, welcher Politiker hat sich nicht angemessen verhalten und so. Wir sind jetzt am Montag morgen hier zu Gange und würden uns einfach erlauben, mal dazu jetzt gar keine Stellung zu beziehen, sondern einfach das Thema nochmal um eine Woche zu verschieben, weil die Erfahrung auch mit Corona der letzten anderthalb Jahre ist nun mal, dass man vielleicht einfach ein bisschen mal die Fakten sammeln und sacken lassen sollte, bevor man da dann direkt in die Vollen einsteigt.
Ja, unbedingt. Ich bin eh kein Fan von davon, zu schnell zu schießen.
Wir können jetzt keine Woche warten, um zu sagen, dass Laschet eine sehr, sehr trottelige Figur abgegeben hat. Das können wir jetzt schon festhalten. Nichtsdestotrotz ist aber all das. Nichtsdestotrotz ist aber all das, was da drumherum schwirrt an Wahlkampf, Manipulation und Fehlinformationen, dann doch für mich persönlich irgendwie recht beunruhigend. Das ist wirklich sehr beunruhigend und kann eigentlich nur die Konsequenz haben, dass man sagt, okay, lass es alles mal ein bisschen sacken, alles mal ein bisschen runterkochen und dann sprechen wir nächste Woche drüber.
Ja, da war ich, muss ich leider einen Satz von mir noch, muss ich sagen, war ich schon sehr, sehr enttäuscht, dass man so eine krasse Katastrophe direkt für Wahlkampf nutzt. Also ich bin generell, das Fazit kann man jetzt schon ziehen, vom diesjährigen Wahlkampf sehr, sehr enttäuscht. Also ein paar Argumente mehr hier und da hätte ich mir schon gewünscht und bei einer Katastrophe geht es echt nicht um Wahlkampf.
Ja. Wir haben aber zum Glück noch 2,5 Monate.
Ja.
Da können alle Seiten noch.
Richtig,
mal.
Ja, da habt ihr noch.
Vielleicht sagt man ja jetzt auch nächste Woche, pass auf, wir machen nochmal null. Ja. Wir machen nochmal null. Nochmal von vorne, komm. Ja. Okay? Ja, gut, das ist die aktuelle Situation. Wir müssen halt immer ein paar Tage vorher aufzeichnen. Deswegen gab es auch in der letzten Folge keine direkte Stellungnahme. Was mir halt so an mir selber aufgefallen ist, dass ich die Nachrichten, als es so langsam anfing, verdrängt habe, dass ich es gar nicht ernst genommen habe. Irgendwie war bei mir so der Speicher voll mit Corona-schlechten Nachrichten und auch mit dieser Abfederung, ja, lass erst mal gucken, was ist denn am Ende da wirklich dran, dass ich diese Nachrichten über das Hochwasser einfach nicht ernst genommen habe. Ganz, ganz komisch.
Ja,
Die Realität hat einen ja dann spätestens nach 48 Stunden eingeholt, wenn dann auch im eigenen Umfeld, du konntest ja beruflich mit wem auch immer telefonieren, es war sofort jemand dran, der sagte, nee, ich habe da Verwandte und da ist jetzt gerade, die finden die Oma nicht mehr und so. Also es klar, wir sitzen in NRW und hier kommen auch die meisten Bekannten von mir her. So bei mir im engeren familiären Umfeld, Wasser im Keller, ist jetzt schon wieder alles am Trocknen. Also Köln ist jetzt auch kein Hochkrisengebiet gewesen und ich persönlich vielleicht mal so als Anmerkung, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn sich Leute dann aus einer Stadt wie Köln auf Facebook melden, hey, ich bin in Sicherheit. Das finde ich immer, Leute, fahrt mal runter.
Ja.
Fahrt mal runter.
Bei mir war das, als ich zum ersten Mal wirklich gesehen habe, dass es diesmal wirklich eine Katastrophe ist, als ich die Bilder aus Hagen gesehen habe. Und irgendwann mal später habe ich dann gelesen, 42 Tote und dann dachte ich mir, was habe ich denn da jetzt verpasst? Krass. Und dann wurde es immer schlimmer, immer schlimmer. Aber wie gesagt, zum Glück sieht man, dass die Gesellschaft auch zusammenhalten kann, wenn es darauf ankommt. Und ja, ich drehe mich im Kreis. Wahlkampf, Wahlkampf sein lassen. Jetzt geht's um konkrete, schnelle Hilfe. Alles andere juckt mich nicht.
Ja, du versuchst halt wie immer das Positive zu sehen und das ist auch richtig. Meine ich jetzt ironiefrei. Die Hilfsbereitschaft ist tatsächlich hervorzuheben dabei und die ganzen negativen Aspekte. Hui, ja, gucken wir mal nächste Woche, was sich dann da tatsächlich, vor allem wenn jetzt auch die ganzen East Coast Meteorologen und West Coast Meteorologen sich mal drauf geeinigt haben, was ist denn jetzt Wetter und was ist Klima. Ja. Sind mal gespannt, beruhigen wir uns und glaube auch, dass die Leute jetzt so viel zu dem Thema die ganze Zeit hören, wenn sie die Nachrichten anmachen oder im Fernseher, dass sie sich vielleicht jetzt auch freuen, dass wir eintauchen in unser großes Sommer-Podcast-Spezial mit den Fragen unserer Zuhörer.
Ja, Mann, da muss ich ehrlich sagen, freue ich mich sehr drauf, weil ich kenne die Fragen und da hatte ich ein bisschen Gänsehaut, dass da wirklich so umfangreiche, facettenreiche Themen kamen. Das ist echt toll.
Dann starten wir jetzt ein mit dem Nicht Wunsch-Podcast Sommer-Spezial.
Ja, auf diese Sendung freue ich mich ganz besonders, die Wunschthemen. Und eine Sache, die mich umgehauen hat, ich bin sehr neugierig, Lutz, was du da raushaust, das Beste und Schlechteste am Gegenüber. Also was finde ich bei dir am Besten und Schlechtesten und umgekehrt? Und da würde ich dich auch gerne bitten anzufangen, damit ich weiß, ob ich die Wahrheit sagen darf.
Nee. Du bringst das Thema auf, du legst mal vor. Ja, du kannst ja überlegen, was mehr Effekt, also du musst jetzt taktisch denken.
Ja, okay.
Haust ein Mega-Kompliment raus, kriegst du von mir auch ein Mega-Kompliment, dann will ich vermutlich das noch steigern, wenn du mir jetzt eine Unverschämtheit mit dem Schlechtesten anfängst.
Ne? Ich fange einfach mal an. Ich habe es sogar aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Also es gibt vieles. Ich musste jetzt spontan. Das sind die, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und Menschen, was ich jetzt sage, sind die beiden Sachen, die mir spontan direkt auch eingefallen sind. Das Erste, ich fange mit dem Besten an. Das Beste an Lutz ist seine Begeisterungsfähigkeit für den Garten. Weil das hat für mich nur Vorteile.
Als ob wir uns nicht kennen würden. Ich habe seit 3 Monaten Scheißgarten. Seit drei Monaten. Das Beste an Lutz ist die Begeisterungsfähigkeit. Schon seitdem ich ihn 1995 kennengelernt habe, habe ich gedacht, wenn der Typ mal einen Garten hat, den finde ich geil.
Das habe ich eben nicht gedacht.
Aber so, bist du overflächig.
Nee, so. Aber das habe ich eben nicht gedacht. Ja. Aber wo du diesen Garten dann hattest, habe ich mir gedacht, boah, die Freundschaft mit Lutz hat doch einen Vorteil. Weil du so dich in den Garten reinsteigerst, im Positiven, dass du mein absoluter Ansprechpartner bist. Plus erstens ganz egoistisch die Grillpartys, auf die ich mich freue.
Ja.
Und du bist mein absoluter Joker, Gartenjoker in Quizshows. Das ist mein Ernst. Und du bist mein einziger Gartenfreund.
Dann ruf mich mal zu fragen.
Passt.
Ja, ich würde ungern dein Lob irgendwie korrigieren oder in eine Richtung lenken, dann sag doch einfach, also man könnte es ja, Lutz ist allgemein begeisterungsfähig und das findest du toll.
Ja, das ist ja ein Nebeneffekt, wenn du nicht allgemein also begeisterungsfähig wärst.
Garten ist ja einfach die Variable.
Ja, richtig, Garten ist die Variable.
Kann auch der Podcast sein, zum Beispiel.
Ja. Weißt du, aber Spaß beiseite, dass du begeisterungsfähig bist, ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, habe ich ja schon damals gemerkt, haben wir den Leuten verraten, dass du auf der Bühne warst früher? Ja, ne?
Ja, aber schon, ja.
Ja, ja, und das, da habe ich ja
schon
gemerkt.
Wir müssen immer dazu sagen, irrelevant und erfolglos.
Ja, bitte, das reicht's aber. Du hast mit deiner Band, ich nenne sie jetzt mal Band, ihr wart ein Duo, immer abgeräumt. Und da habe ich schon gemerkt, okay, mit Lutz stimmt was nicht, und zwar auch im Positiven, auch da warst du schon begeisterungsfähig. Und ich glaube, wie du schon sagst.
Catering im Backstage, weil Belf Häger, wenn Belf Häger nicht schnell genug war, dann haben wir es abgeräumt. Ja, gut, ja. Da war ich auch begeistert von, ja.
Ja, oh,
was? Was meinst du jetzt begeisterungsfähig? Worauf wolltest du hinaus?
Nee, auf deine ganze Art auf der Bühne. Du hast ja wirklich für gut Stimmung gesorgt, ohne dass es schlagermäßig war. Also, das war wirklich, ich tue mich immer schwer, Sachen zu beschreiben. Aber du auf der Bühne. Das
sagt der Typ, der mich irgendwann mal mit Nick verglichen hat. Ohne schlagermäßig zu sein. Mehr so Rocker wie Nick.
Ja. Nick ist definitiv ein Rocker. Ja. Nick. So, Lutz, kommen wir zum Schlechtesten.
Oh.
Ja, sorry.
Ja.
Das Schlechteste bei Lutz. Ich habe mal mit Lutz PlayStation gezockt, FIFA. Wir können es beide nicht, aber spricht sehr viel dafür, dass Lutz ein schlechter Verlierer ist.
Das ist eine Lüge. Erzähl mal.
Alle Leute, die FIFA spielen, ihr kennt das ja, wenn Leute sagen, nee, ich bin kein schlechter Verlierer, aber wenn sie verlieren, ändert sich ihr Gesichtsausdruck. Die Antworten werden kürzer. Tore in Zeitlupe werden gar nicht mehr angesehen. Es wird direkt weggeklickt. Drück auf weiter. Wir müssen spielen.
Du weißt, wo du bei mir warst.
Richtig.
Wir haben nicht online gespielt. Du saßt neben mir auch noch. Warst du zum ersten Mal, glaube ich, bei mir in der Wohnung zu Gast.
Ja.
Betonung auf Gast. Ja. Zweitens kann ich ja auch einen Toni ausstehen, wenn der andere sich noch nicht mal die Jacke auszieht und mich abzieht auf der Playstation. Und drittens kotze ich im Strahl, wenn es dann immer derselbe Trick ist.
Ja, ich kann leider nicht viel.
Das ist ja wie Robben, der auch nur mit einem Trick seine ganze Karriere aufgebaut hat. So, und sagen, ja, nee, da passiert. Ja, gut, um es zusammenzufassen, das ist negativ, dass ich da emotional reagiert habe. Dass ich schlechter Verlierer bin, willst du sagen?
Ja. Ich stand jetzt, ich habe das im Blick alles, was da noch alles kommt. Aber das habe ich seitdem nicht vergessen. Schleppe ich seit Jahren mit mir rum.
Ja.
Ja.
Jetzt pass auf.
Ist es raus.
Ich bin jetzt in einer anderen Sache echt gut, was Zocken angeht. Stichwort Lotti Carotti. Lotti Carotti, mein Freund, ist ein Spiel, da spiele ich mit meinem Nachwuchs, da kriegst du mich aber nicht.
Ja,
da fordere ich dich raus. Das machen wir. Wir spielen Lotti Carotti beim nächsten Mal, wenn ihr grillen kommen darfst, gegebenenfalls.
Ich bin dabei, auf jeden Fall.
So, da bist du aber in der Beurteilung doch sehr, sehr gnädig geworden.
Oh,
das
oh.
heißt, ich muss jetzt hier alles mal wegstreichen, was ich über dich zusammengetragen habe.
So.
Was willst du zuerst, das Beste oder das Schlechteste?
Warte, ich überlege gerade, was wäre besser als Überleitung. Ist mir Schnuppe. Fang doch mit dem Besten an. Dann habe ich fragt mich, aber er macht trotzdem wieder Bock hat.
Nee, du musst ja überlegen, wenn wir gleich weiterreden, ist es ja besser, wenn ich mit dem Besten zumache, als wenn ich jetzt so mit dem Schlechtesten und dann kommen wir direkt zum nächsten Thema.
Okay.
Da ist ja die ganze Sendung, ist ja der ganze Podcast für dich gelaufen.
Okay, du hast mich überzeugt.
Das Schlechteste an Abdelkarim für mich, also schlecht ist ja so ein hartes Wort, Abdel, nicht wahr?
Ja.
Vielleicht ist es ja, wer hat uns eigentlich die Frage gestellt, das mit dem, das Beste? Ach, der Ali, der liebe Ali war es. Ali hat uns das gestellt. Okay, ich versuche hier gerade einfach nur Zeit totzuschlagen.
Ja, auf Zeit, ja, ich merke das.
Okay.
Das ist übrigens nicht
diese
mein Ali.
Schmerzfreiheit, anderen Leuten Qualen zu bereiten, mit absichtlich gesetzten, unangenehmen Witzen. In Situationen mit Personen, mit Würdenträgern, mit Produzenten, mit Leuten, die man gar nicht kennt.
So.
Da halt die schlimmsten Sparwitze zu setzen, wo jeder schon beim Eingang in die Ohrmuschel sofort Schmerzen in den Kopf kriegt und dann wandert das Ding in den Bauch so und die Zeit, dass diese Gags, die können Zeitdimension unglaublich in die Länge ziehen. Also die Pause, diese Stille am Tisch in den Konferenzen, nachdem du diese Gags gesetzt hast, wo unser lieber hochverehrter Mann in der Technik, der Falco, jedes Mal 8 Stunden verbringt, um diese Witze rauszufiltern.
Ja, danke Falco übrigens nochmal.
Ja, das ist so das Schlechteste an Abdel.
Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Ehrlich gesagt, habe ich schon auch in privaten Kreisen oft gehört und auch viele von vielen halt auch nichts mehr gehört. Das ist definitiv eine Sache, an der ich arbeiten muss, ja.
Ja, nee, da arbeitest du ja nicht dran. Du arbeitest ja täglich dran, dass es noch schlimmer wird für die anderen. Das ist der wahre Terror. Das ist die Zersetzung. Das ist die Zersetzung.
Zersetzung, jetzt so ein Buch. Die Zersetzung. Ja. Nein. Ja, Lutz, danke für den Hinweis, ich muss daran arbeiten.
Ja, das ist so das Schlechteste.
Ja.
Danke. Und da finde ich nicht verlieren können viel, viel geiler. Ich
aber
kann gut verlieren.
Die Karotte
jetzt mal im Ernst, ich bin FC-Fan. Also wenn ich eins in meiner DNA habe, dann ist es verlieren können.
Ja, das ist, aber halt an dem Tag nicht.
Genau an dem Tag dann halt nicht, aber sonst, ich muss es können, so. Also, das wäre jetzt so das Schlechteste, was man sagen kann. Das Beste ist leider, und das macht es halt so unangenehm, dass ich dich als jemanden schätze, der vor allem für unsere Branche einen überragenden zwischenmenschlichen Charakter mitbringt.
Oh, jetzt wird es aber wirklich, ich dachte, soll man die Fragen ernst
Loyalität, beantworten? Abdel Karim heißt auf Deutsch Loyalität.
Oh, danke. Ja, jetzt also wirklich, jetzt wird es hier so. Emotional. Ja, vielen Dank.
Jetzt langsam tritt ihm das Wasser in die Augen.
Nein, Spaß. Nee, danke, es ist wirklich sehr nett, auch wenn du das nicht ernst meinst. Nein, Spaß.
Doch, ich meine, so, wollt ihr ein Beispiel haben? Wollt ihr mal ein Beispiel haben? So. Ich war freitags in Köln auf Produktion. Eine Produktion, die bis in die Nacht ging. Hatte am nächsten Tag, hier in Kleve Besuch und hätte dafür noch einkaufen müssen. Hatte das Abdel nur in einem Zwischensatz erwähnt und bekommt später eine WhatsApp. Pass auf, bin eh gleich einkaufen. Ich bring's dir morgen an den Bahnhof. Wer stand mit der Einkaufstüte am Bahnhof in Duisburg? Abdel. Natürlich.
Ach du Scheiße.
3 Stunden später als verabredet, aber nein.
Ja, gut. Nee, ja, gut. Danke, freut mich.
Ali, das wäre jetzt so das Beste an Abdel.
So, Ali, das nächste Mal bitte keine ernsten Fragen stellen. Aber nee, das war das Beste, stimmt. Jetzt haben wir eine perfekte Überleitung, es geht weiter. Danke, Lutz, freut mich, dass du das so siehst. Ja. Und du bist ein guter, schlechter Verlierer, wenn ich das kurz ein bisschen...
Es macht Spaß, dich verlieren zu sehen. Das kannst du sagen. Ali, ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet. Und jetzt kommen wir mal zu Christian aus Neubrandenburg. Ein Zuhörer aus den neuen Bundesländern, immer noch neuen Bundesländern.
Ja, Hallöchen, willkommen.
Immer noch neu. Immer wieder neu, Neubrandenburg. Moin Lutz und Abdel. Was sind für euch drei die schlechtesten Mainstream-Filme, die von Kritikern und Publikum gefeiert werden, ihr aber absolut scheiße findet? Wir in unregelmäßigen Abständen präsentieren wir ja hier irgendwie ungewollt immer wieder schlechte Filme, weil gute Filme so rar geworden sind. Da jetzt Superlativen auf alle Filme zu setzen, es gibt verdammt viel überschätzte Filme. Ich empfehle immer, ein zeitloser Klassiker ist die Evox. Was ist das damals? Da bin ich als Kind aus dem Kino gegangen an dem Kindergeburtstag, weil ich den so ultra scheiße fand. Aktuell, ich habe diese ganzen Is Fallen. London is Fallen.
Ach du Scheiße, Olympus is Fallen.
Drehbuch
is Fallen.
Ich bin nie irgendwie, also ich bin nie dazu gekommen, die zu sehen. Hatte immer so im Hintergrund, es gibt noch so ein vermutlich sowas wie Mission Impossible, nur mit dem Typen. Und habe jetzt am Wochenende mal London is Fallen gesehen. Was war ein unfassbarer Scheißdreck.
Ja, das glaube ich dir leider.
Was? Unglaubliches Bild, auch von der Welt.
Ja,
Der ist jetzt vermutlich nicht von den Kritikern irgendwie gelobt, ne? Oder?
Ich vermute auch nicht. Ich habe die Trailer gesehen, London und Olympus und so ein Gedöns und wusste sofort, die werde ich nie gucken. Und du bestätigst gerade meine Befürchtung.
Aber sagen wir mal so, es gibt verdammt viele Filme, die von Kritikern gelobt wurden und die ich persönlich für absoluten Mumpels halte.
Das leider auch, ja. Kritiker sind ja auch nur Menschen, Leute.
Ja. Gut, dann schreibt er weiter, wenn ihr eine Partei wärt, wie würdet ihr heißen und wie würde euer Programm aussehen?
Die also ich habe da spontan
WSD-Partei.
Was für eine?
Wie heißt deine Partei?
WSD, wird schon Deutschland.
HDF-Partei, halt die Fresse.
Ja, Mann, die neue Hip-Hop-Reihe.
Vier Jahre haben wir das Sagen und dann alle Fresse halten. Und danach könnt ihr sagen, ob gut war oder nicht. So, und jetzt die Frage, über die wir uns sehr gefreut haben. Wenn ihr durch die Zeit reisen könntet, wo würde es hingehen und was würdet ihr dort machen und warum?
Und warum? Lutz, würdest du anfangen, bitte?
Oh, ich muss anfangen?
Ich habe eben angefangen.
Okay. Also ich glaube, wenn ich durch die Zeit reisen könnte... Und das muss jetzt nicht nur ein Punkt sein, weil da würde ich jetzt gerne ein bisschen länger drüber reden, wo man überall hinreisen könnte. Ich würde, glaube ich, so und so erstmal aufklären, so diese Unbekannten.
Oh.
Wir würden direkt anfangen, wer hat die Pyramiden gebaut und warum
Scheiße, das wäre auch meine. Verdammte Scheiße.
Das würde ich als erstes klären. Das würde ich als allererstes klären, dass diese Alien-Scheiße aus den Köpfen rausgeht.
Ach du Scheiße.
Dass dieser, warum dieser lange Schacht in der Pyramide und warum... Ne? Ja, nö, die hat halt Jan da gelegen und da hat die Jan aus dem Fenster gucken wollen und zwar genau in die Richtung. Da muss man durch das ganze Ding ein Loch bohren.
So. Ja.
Das würde ich auf jeden Fall klären wollen.
Ja, ja, ja.
Das wäre...
Also da muss ich ehrlich sagen, für mich war das direkt der erste Gedanke, wie hat man diese verdammten Pyramiden gebaut? Das will ich unbedingt wissen. Ich weiß noch, unser Lehrer hat uns mal gesagt, 2,5 bis 3 Millionen Steinblöcke bei der größten Pyramide. Das ist einfach nur hart. Und eine wog ungefähr 2 Tonnen bis 2,5.
Ja.
Das will ich, ich würde da hingehen als Beobachter, mich hinstellen mit einem Handy, wäre mein erster Viral-Hit. Dann würde ich sagen, so, macht mal, die Leute wollen das sehen in 2000 Jahren.
Das wäre halt auch das Interesse, weil ich habe die Theorie, dass wir uns, Menschheit, egal in welcher Epoche, immer massiv unterschätzen. Und ich glaube auch, dass wir dass wir schon relativ lange existieren und dass wir schon ein bisschen mehr konnten als das, was wir uns da immer selber irgendwie zutrauen. Also ich glaube auch, dass die Ägypter schon sowas wie Kräne bauen konnten.
Ich bin
wirklich, und das, also, man wird begeistert sein, was es bedeutet, einfach über nassen Sand mal irgendwie einen Stein zu ziehen. Ach, das geht ja.
Hey.
Ja, so, hey. Ja. Gut, das wäre für mich auf jeden Fall eine Zeit. Ich würde natürlich auch in die Kreidezeit oder allgemein in die Zeit reisen, wo es Dinosaurier gab und würde die Frage klären, wer hat gewonnen, Brontosaurus oder T-Rex?
Wieso?
Da würde ich hinfahren, das Spiel würde ich gucken als erstes, ja, auf ja. jeden Fall, wie der Dino-Olympiade ist. Ansonsten, ernst gemeint, welche Zeiten fändest du noch interessant?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Zeit schon sehr geil, die Pyramidenzeit. Ist für mich ganz klar nicht zu toppen. Da würde ich sofort hinreisen. Einziger Haken ist, man sagt ja immer, man darf in der Vergangenheit, in Filmen sagt man das ja immer, man darf in der Vergangenheit nicht rumfummeln. Man darf sie nicht verändern. Man darf
nichts ändern. Alte Regeln bei Bill und Ted auch. Bill und Teds große Zeitreise. Ja.
Würde ich halt Beobachter sein mit dem Handy. Wenn ich was verändern dürfte, würde ich zurückreisen in die Zeit, als Sylvester Stallone Rocky 2 drehen wollte. Würde ich sagen, nein, mach's nicht. Ist okay. Eins war gut. Halt dich zurück, bitte. Aber sonst, die Gründerzeit würde mich interessieren. Ich glaube, es war ungefähr 1870. Da würde ich auch alles gerne miterleben, was da los war. Da würde ich aber wahrscheinlich sehr auffallen, ne? Der Motto, wer ist das denn? Der passt doch gar nicht in den Zug rein. Und so weiter.
Amerika, meinst du?
Nee, Germany. The Germans. Ja.
Ja.
Aber leider, ich habe mir gestern lange Gedanken gemacht und diese Pyramidensache, ich wiederhole mich, ist definitiv nicht zu toppen. Das will ich unbedingt wissen, weil es gibt so viele Theorien, es sind so viele Freundschaften daran schon kaputt gegangen, dass man sich nicht einigen konnte, wie Pyramiden gebaut wurden. Und da will ich gerne sagen, Leute, das Thema haben wir jetzt vom Tisch, wenn wir nachts nirgendwo reinkommen und irgendwo hinhocken und einer mit Pyramide anfängt.
Weißt du, was der Punkt auch immer als Argument ist? Du kannst ja um die ganze Welt reisen und findest irgendwie uralte Gebäude. Und es liegt, glaube ich, auch einfach in der Natur, dass man Steine so anrichtet, dass sie Pyramidenform bekommen.
Ja, okay.
Also wenn es möglichst hoch werden soll und stabil, dann ist natürlich diese Pyramidenform am idealsten, weil die hast du in Ägypten genauso wie du sie in einer abgewandelten Form auch bei den Mayas siehst, an den Tempeln. Ich glaube einfach, es gibt so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die auch einfach mit der Schwerkraft zu tun haben, dass man dann genau diese Form bei uns auf der Erde baut, damit ein Gebäude möglichst stabil und hoch wird.
Ja, da habe ich leider gar keine Ahnung, aber es kann sein. Aber dann, gut, so gesehen haben auch die Dächer so eine leichte Pyramiden-Dreiecksform, ne? Aber du merkst, ich raste gerade ein bisschen aus.
Aber Verhalten. Welche Zeit fändest du noch geil? Du als Pirat, könnte ich mir vorstellen.
Komm, wenn mir die Jacken passen, wenn ich diesen leichten
Touch habe. Ja, die brauchen Touch keine Jacken. Du hättest eine Weste an, die du vorher irgendeinem britischen Seemann abgenommen hast. Und dann würdest du immer in der Karibik chillen und dann losfahren und dann wieder jalla jalla auf
allen so sieben Weltmeeren. Nee, so ein Pirat, ja klar. Also wenn er so cool ist, wie heißt er nochmal, dieser coole Pirat, dieser Film, Fluch der Karibik.
Jack Sparrow.
Ja,
Jack
wenn Sparrow. Ich so cool bin wie er, dann gerne.
Du wärst, glaube ich, eher so einer, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber es gab so einen, der hat sich so mystifiziert. Der hat, Blackbeard natürlich, klar war es Blackbeard, der hat so Zündschnüre in seinen Bart reingeflochten.
Ja, okay.
Und dann, wenn die halt dann das andere Boot gekapert haben, hat er die angezündet. Also wirklich, dass am Bart so die diese Zündschnüre gebrannt haben und an seinem Hut, dass der so eine furchterregende Figur hatte.
Und das hat er überlebt.
Ja, natürlich. Ja, der war Bühnenkünstler. Der war Bühnenkünstler schon damals.
Ist das kein Scherz jetzt?
Das ist kein Scherz. Der war wie Konrad Stöckel.
Ja.
Stimmung.
Ja, oh Mann. Ja, der Konrad.
Hm. Stimmung. Nee. Stimmung. Nee, also mich würden genau solche Sachen interessieren, wo man heute nicht genau weiß, wie war es denn.
Also die würde ich gerne sehen, irgendwo im Regenwald als weißer Tarzan. Der war ja eh weiß im Film. Ob du wirklich da klarkommen würdest.
Tarzan ist doch keine historische Persönlichkeit.
Nee, aber du könntest ja trotzdem historisch im Regenwald als erster weißer leben.
Du würdest mich einfach gerne im Regenwald aussetzen. Das ist dein Plan.
Nee, du mit deinen Gartenkenntnissen im Regenwald. Ich überlege gerade, wo ich mir Lutz noch sehr gut vorstellen kann. Oder stell dir mal vor, mit unseren Sportfähigkeiten, jetzt im Jahre 1954, dann wären wir Stammspieler.
Genau. Plauze Bürgler. Nein, also da tust du dir wirklich Unrecht, weil
ja,
die waren damals schon 15 Mal sportlicher als wir heute.
Leider, ja. Gut. Hm. Ja. Man wird ja wohl noch träumen dürfen.
Ja. Also, zusammengefasst, ich glaube, es sind wirklich diese ganz markanten historischen Ereignisse, wo man heute nicht weiß, hat es das gegeben, hat es das nicht gegeben. Ich würd auch, glaube ich, einfach mal so 10, 15 nach Christus ich auch mal gerne da nach Israel reisen und da mal gucken, wie er wirkt und wie viel historisch belegt ist, wie viel Legende ist.
Da wäre ich auch auf jeden Fall dabei. Also auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Der ist auf jeden Fall super. Das wäre echt krass.
Ja.
Die ganze Stimmung da aufsaugen, was da los war in der Zeit, krass.
Ja, und dann würde ich natürlich noch ein bisschen weiter noch zurück und dann würde ich einfach gucken, wer war zuerst da, Huhn oder Ei?
Die Frage werden wir heute nicht mehr beantworten, leider. Aber auch da wäre ich dabei. Wäre nicht auf Platz 1 meiner Liste?
Und vielleicht noch so als Letztes, um das Thema von meiner Seite aus abzuschließen, die Frage war ja auch dahingehend, was würdet ihr dort machen und warum? Könntest du dir vorstellen, eigentlich wärst du ja gerne Fußballer geworden?
Ja.
Ja, das geht halt schwierig. Aber weißt du, es gab ja irgendwie diesen einen Film, der ist vor 2 Jahren oder so rausgekommen. Da ist ein Typ auch irgendwie alle Beatles-Songs quasi durch eine Zeitreise musste und dann damit selber Karriere gemacht hat. Das ist natürlich das ist, glaube ich, irgendwie immer so ein Traum, also nicht mein Traum, aber ein Traum von vielen, einfach die Karriere von jemand anderem zu leben.
Ja, wenn du das schon so sagst, Mohammed Ali, eindeutig. Jemand klaut mir mein Fahrrad, ein Polizist schickt mich in einen Boxclub.
Ja, das ist halt, ja, aber Mohammed Ali, weißt du, wo da die Problematik ist? Ja, er hatte natürlich einen anderen Körper als du. Ja. Da kannst du in Zeiten reisen, wo du hin willst, den Körper nimmst du ja mit, Abdel. Davon steht dir leider nichts beim Christian. Also
nee, leider
hätte jetzt Christian geschrieben und Abdel kann den Körper mitnehmen, den er möchte.
Ja.
Dann
Nee, dann hätte Mohammed Alis Karriere gar nicht stattgefunden.
Keshis Karim. Hm. Das wäre Keshis Karim.
Ja.
Gut, Christian, ich hoffe, wir konnten alles klären. Aber geile Frage, könnte ich stundenlang drüber reden.
Eine viel schlimmere Frage.
Wie Abdel in dem Rokoko-Kleid aussähe, zum Beispiel.
Nein. Ein Marokko.
Nee. Ein Marokko-Kleid.
Eine viel schlimmere Frage, die werden wir heute nicht beantworten, aber das wäre mal eine für die Zukunft irgendwann. Würdest du gerne in die Zukunft reisen? Das ist eine sehr harte Frage.
Also, wer fragt denn sowas?
Nee, ich mir gerade. Okay. Aber
fragst du dich?
Ja.
Nee. Boah, warum denn? Also jetzt gerade, wo alle Schreckensszenarien quasi schon weit ausgebreitet sind, ist man ja doch froh für jedes Jahr, dass man im Hier und Jetzt ist.
Ja, nee, das sehe ich genau wie du.
Ich habe kürzlich nur eine Prognose gelesen, dass im Jahr, weiß ich nicht, in 20 Jahren oder so, Benzin so teuer, weil natürlich alles auf Elektroautos ausgerichtet wird, aber Benzin so teuer sein wird, dass es sich nur noch unfassbar Reiche leisten können.
Oh, dann.
Zum Beispiel.
Ja, ja.
Also all diese Träume, die wir noch haben mit LKW fahren und so.
Obwohl Elektro-LKW wäre schon sehr uncool.
Nee, wird es nicht geben, glaube ich. Du kannst einen Dieseltreibstoff durch keine Steckdose ersetzen. Hätte jetzt Gunter Gabriel gesagt.
Nein. So. Irgendwann mal in 50 Jahre, ich glaube schon, dass es LKW Elektro geben wird. Wäre aber uncool. Dann würden Leute Geld machen mit Motorgeräuschen. Gibt's ja schon, ne? Ich habe mal gelesen, es gibt ein Auto, Audi R8. Da konnte man durchklicken auf den irgendeine Taste halt. Und dann macht der Wagen die Geräusche, die du haben willst. Flitzer, Brummbär, was auch immer.
Ja, muss ja sein, weil diese absolut leisen E-Autos, wir haben hier in Kleve in der Fußgängerzone eine ganz kleine Passage, wo der Straßenverkehr durchführt. Also der unterbricht die Fußgängerzone quasi. Da kreuzen sich Fußgänger und normaler Straßenverkehr. Und die E-Autos, da könntest du... Die hörst du nicht, das ist wie ein Fahrrad hinter dir.
Ja, leider.
Aber wollte ja keiner von uns wissen, lass uns die Zeit der Leute verplempern. Abdi, was ist die nächste?
Ja, es sind ja einige Fragen. Die nächste ist von Barbara, glaube ich. Sie würde gerne wissen, es wird wieder emotional, wenn ihr für den anderen einen Wunsch frei hättet, der ein Jahr lang Gültigkeit hätte, welcher wäre das? Floskeln wie zum Beispiel Glück, Gesundheit zählt nicht, weil das ist klar, das wünscht man sich sowieso gegenseitig. Und da fange ich direkt an, Lutz, weil ich will, dass es dir gut geht. Und es klingt banal, aber es hat in deinem Leben eine sehr große Bedeutung. Keine zu große, aber eine große. Ich würde mir für dich wünschen, dass die nächsten 52 Wochen der FC Köln alle Spiele gewinnt. Zumindest die Heimspiele. Damit du auch mal wirklich entspannt bist am Wochenende. Und damit Köln auch mit ganz viel Glück auch den vierten Tabellenplatz holt.
Mhm.
Das würde ich mir, würde ich wünschen.
Ja, ich halte nicht so viel von Wünschen, die nie wahr werden können, einfach.
Das ist doch die Aufgabe bei der ganzen Geschichte.
Entschuldigung.
Wenn ich es dir wünsche, dann wird es passieren. Und Lutz klingt gerade wie jemand, dem das scheißegal wäre, aber ich weiß ja, wie er am Wochenende ist, wenn Köln gerade verloren hat. Dann wäre noch da die.
Ich will mich einfach, Abdel, ich muss mich vor Enttäuschung schützen. Das ist der Punkt. Das, was mich dieser Verein in Demut gelehrt hat, ist, dass ich mich vor Enttäuschung schützen muss. Und wenn du mir jetzt wieder in den Kopf pflanzt, dass du mir wünschst, dass der FC nächstes Jahr jedes Heimspiel gewinnt und Meister wird, dann habe ich ja wieder so einen Funken Hoffnung, der mich wieder nur kränken wird. Verstehst du?
Seid dir sicher, wenn das passieren wird, werden sie sich daran auch gewöhnt haben und Spaß daran gefunden haben, Lutz glücklich zu machen. Und dann werden sie auch nicht mehr verlieren.
Statt dem Hennes haben sie mich dann an der Leine da stehen als Motivator.
Ja. Ja, so. Ja, nein, bitte. Was soll das denn jetzt los? Darknet.
Also die Frage war, wenn ihr für den jeweils anderen einen Wunsch frei hättet, der ein Jahr lang gültig ist, was wäre das?
Ach du Scheiße, das ist echt nur ein Jahr. Krass.
Ich habe ein Jahr für dich, was glaube ich, die Hölle wird, aber auch einfach gut. Seitdem wir diesen Podcast machen, seit der dritten KW diesen Jahres im Januar, liegst du mir und den Hörern in den Ohren, dass du doch so gerne trainieren willst, dass du so gerne fit sein möchtest und pumpen und gesund leben und Ernährung und Scheiße. Gurke gegessen und Sit-Ups gemacht und am Fenster gesessen. Und Abdel, ich würde dir ein Jahr einen Personal Trainer einfach auf den Hals hetzen. Jahr lang, der jeden Tag, jeden Morgen bei dir vorm Bett steht und sagt, so, die nächsten 2 Stunden werden die schlimmsten deines Tages. Danach kann es nur bergauf gehen. Und zwar dann auch nicht irgendwie so ein Hi-O-Pi aus dem Fitnessstudio, sondern Jason Karl Fox, diesen Survival-Typen, diesen
das ist so hart.
Guck dir das mal an auf Instagram, die Wandertouren, die der macht. Du hast dann immer 5 Typen, so wie du, alle einen knallroten Kopf, das Hemd zerfetzt, Blut am Hals, Die anderen liegen am Boden, übergeben sich und er steht da, grinst, keine Schweißperle auf der Stirn, Daumen hoch und sagt so, und jetzt nochmal 15 Stunden Fahrrad, Freunde, oder?
So.
Den würde ich dir wünschen. Ich wette, Abdel, du würdest hier nie wieder ein Wort drüber verlieren.
Nee, nie wieder, aber ich würde, glaube ich, auch nie wieder stattfinden. Aber da würde ich gerne meinen Wunsch ein bisschen anpassen an Lutz. In allen Heimspielen darfst du mit auf der Bank sitzen und anfeuern.
Oh Gott, okay. Da trauen die sich nicht mehr auf den Platz, wenn ich da sitze.
Warte ganz kurz, Lutz, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das kurz mache.
Ja, bitte.
Ich trinke gerade einen Schluck Wasser. Keine Cola, keine Fanta.
Ist das jetzt schon wieder Training? Ist das schon Training?
Ich brauche also diesen Training? Personal Coach gar nicht mehr.
Also trinken wirst du auf jeden Fall viel, wenn er mit dir durch ist.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich die Gelegenheit hätte, ich habe ja vor Jahren überlegt, nicht einen Personal Coach, aber einfach irgendeinen anzuschreiben im Netz, der solche Bildchen macht und ihm sagen, hör mal zu, hättest du nicht Zeit, mich mal durch die Stadt zu scheuchen, weil es macht keinen Sinn mehr. Ich texte alle zu, aber es passiert nichts. Und jetzt hast du auch diesen Wunsch, den du mir wünschen würdest. Ganz ehrlich, die Zeichen der Zeit verdichten sich.
Ja, aber es kommt, Abdel, es muss jetzt wirklich mal Spaß beiseite, es muss aus dir selber rauskommen.
Ja, ja,
definitiv. Und drüber reden ist ja schon mal der richtige Schritt.
Aber nur ein Schritt halt.
Ja, ja, nur du merkst ja selber, dass daraus keine Konsequenzen kommen. Es kommt ja niemand, der das dann einfordert oder so. Deswegen musst du wirklich so ein Hochkaräter, ich glaube, der nimmt für einen Tag, was wird der nehmen, wenn er mit dir da in Schottland durch die Wälder geht? Ein Taui wird er mindestens nehmen. Rechne mal 2.000-3.000 Euro oder Pfund.
Ja. Am Tag.
Und dann am Tag. Dann hast du aber auch wirklich, oder am Wochenende, ich glaube, der macht dir einen guten Preis, weil der wird dich ja jedes Wochenende zum Weinen bringen. Okay. Ich würde es echt gerne sehen. Vielleicht hört ja irgendein Produzent gerade zu, der D-Max toll findet und sagt, boah, das wäre mal irgendwie ein cooler Clash, Abdel Karim. Und
aus Abdel machen wir einen Mensch.
Ja.
Die Menschwerdung des Abdel Karim.
Die Menschwerdung des Abdel Karim.
Stimmt, erste Staffel die Figur, wie gesagt, in den Rahmen kriegen, zweite Staffel Outfit.
Ja.
Die zweite Staffel wird länger dauern, ich weiß.
Eieieiei. Gut, das war die Frage von Barbara.
Grüße an Barbara.
Was haben wir als krass. Nächstes?
Ali stellt Fragen, Barbara stellt Fragen, einer aus Ostdeutschland stellt Fragen. Ich habe Gänsehaut.
Wir sind echt querbeet und die nächste Frage kommt tatsächlich nochmal aus dem Osten. Und zwar aus Erfurt vom lieben Patrick.
Ja.
Und er schreibt, hallo liebe Nichis, ich hätte mal einen Themenvorschlag für die nächste Sendung. Mich würde mal interessieren, was ihr allgemein zum Thema Ost und West zu sagen habt. Bei vielen Menschen gibt es ja auch anscheinend immer noch viel Mauer in den Köpfen und so weiter. Und ja, wie denkt ihr so darüber und wie habt ihr auch den Fall der Mauer erlebt und die Wiedervereinigung und so weiter? Das würde mich mal interessieren, Patrick aus Erfurt.
Ja, Patrick aus Erfurt, das ist eine tolle Frage. Da würde ich gerne dem Weißen den Vortritt lassen.
Ich bin selber komplett im Westen aufgewachsen und meine ersten Berührungspunkte mit der DDR oder sagen wir mit DDR-Bürgern war in der Grundschule, als wir eine Flüchtlingsfamilie quasi, also die Kinder einer Flüchtlingsfamilie in die Klasse bekommen haben. Das war so mit der Erstkontakt. Mit denen haben wir auch gespielt und getroffen und alles hat so jetzt für uns gar keinen Unterschied gemacht.
Also, Lutz, wenn ich unterbrechen darf kurz.
Ja.
Du hast ein Flüchtlingskind in die Klasse bekommen?
Genau, das waren politisch Flüchtlinge aus der DDR.
Ja, aber das hört man immer wieder. Krass, dass ich einen kenne, der das erlebt hat. Das meine ich jetzt wirklich ironiefrei. Flüchtling aus dem Osten mit dir in der Klasse war.
Genau. Da hat auch die Eltern hatten wohl auch noch drüben im Knast gesessen oder irgendwie sowas, war da auch noch mit im Spiel. Also wirklich so eine klassische 80er-Jahre-Nummer. Also das war auch noch vor der Zeit, bevor man dann schon vor dem Fall der Mauer gesagt hatte, so die eh nicht wollen, die lassen wir jetzt einfach mal rüber. Ne? Das war so mit der erste Kontakt, Fall der Mauer, kann ich mich an den Morgen genau erinnern, wo ich mit meinem Schulfreund Markus an der Bahnhaltestelle stand Und er auch sagte, boah, das ist jetzt tatsächlich ein historischer Moment, wie du mit 14 halt dann so redest. Ja. Aber das hat er dann schon für sich, vermutlich haben seine Eltern ihm das auch gesagt. Aber das war wirklich das dominierende Thema und grundweg euphorisiert, die ganze Angelegenheit. Also man hatte komplette Empathie mit den Menschen, so wie man es im Fernsehen erlebt hat. Das war eine brutal aufregende Zeit und hat es auch begrüßt. Man hat es tatsächlich begrüßt zu dem Zeitpunkt. Das war gefühlt, man darf ja nicht vergessen, 1990 sind wir auch noch Weltmeister geworden. Also dieses gesamte Ding, 89 Wiedervereinigung, das war schon zu dem Zeitpunkt damals verdammt euphorisierend und hat sich dann auch durchgezogen, bestimmt so 8 bis 10 Jahre, bis es dann irgendwann gekippt ist, nicht wahr? Nein. Das war so die Anfangsstimmung. Blühende Landschaften, Versprechen Kohl, alles ist möglich. Wir sind jetzt mehr, wir haben eine große Verantwortung. Alle anderen in der Welt blicken auf Deutschland, haben große Sorgen. Es waren ja fast alle dagegen, dass das stattfindet, eine Vereinigung. Dass Deutschland halt wieder erstarken könnte und... Naja, mal wieder.
Aber wie war das denn für euch in der Klasse? Hat man gesagt, Leute, nächste Woche kommt ein neuer, das ist ein Flüchtlingskind aus dem Osten, seid nett zu ihm?
Ab der 1983 jetzt. Ja, nochmal. Okay. Ich glaube nicht, also es wurde nicht so mit DDR, glaube ich, verbunden. Das hat man dann über die Eltern. Und es wurde natürlich dann auch, wenn man... Irgendwie wurde es dann doch auch kommuniziert. Nur lustigerweise, bei der Familie gab es zum Beispiel immer Toast Hawaii.
Ah.
Ne? So ganz lustig. Nee, einfach so lustig, was so in Erinnerung ist. Ich könnte aber heute noch nicht mal sagen, aus welchem Teil die gekommen wären, der DDR. Das habe ich heute auch nicht mehr im Kopf. Dann zu meiner Schande, lieber Patrick, ich bin wirklich einer dieser Wessis, der an der Hand abzählen kann, wie oft er im Osten war. Und das auch. Nee, privat war ich auch schon drüben. Drüben sage ich jetzt auch schon.
Willkommen hier.
Privat war ich auch schon in der ehemaligen DDR Freunde besuchen. Hab mir auch Potsdam angeguckt, die schönen Zeiten von Potsdam, aber auch die Plattenbauten. War auch schon mal in Dresden, aber das war alles beruflich. Und kreide mir das persönlich wirklich an. Ich sag auch ganz ehrlich, dass mir aus meiner Perspektive der Holland viel, viel näher ist und ich auch kulturell viel mehr mit denen verbunden bin als mit dem Osten. Das liegt natürlich auch daran, dass wir da nie Verwandtschaft hatten, was die ganze, glaube ich, die ganze Geschichte komplett verändern würde. Aber ich bin echt ein schlechtes Beispiel dafür und finde auch, dass wir vor allem am Osten bewiesen haben, wie schlecht wir eigentlich sind in Sachen Integration.
Aber sowas
aktiver Integration. Und verstehe auch jeden, der sagt, Entschuldigung, wie wollt ihr denn die ganzen Geflüchteten integrieren, wenn ihr es noch nicht mal geschafft habt, seit 89 den Osten zu integrieren? Und das liegt, bitte nicht falsch verstehen, jetzt nicht nur an der ehemaligen BRD, das liegt auch daran, dass auch in der DDR keine Entnazifizierung stattgefunden hat, in ganz vielen Teilen. Es gibt ganz viele Teile, auch im Osten, die, sag ich jetzt mal aus der Perspektive, vermutlich so in ihrem eigenen Dunstkreis fernab von irgendwelcher Regierung existiert haben. Die Vergessenen.
Ja, die gibt es definitiv.
Mehr Richtung Grenze in Gen Osten. Ist jetzt mal so eine kühne Behauptung, so wie ich es mir angelesen habe. Und ich glaube, dass wir immer noch verdammt viel machen müssen. Was diesen Part angeht. Natürlich, es gibt Millionen von Beispielen, wo es funktioniert hat, aber das waren dann doch in den meisten Fällen die Ostdeutschen, die dann in den Westen gegangen sind und sich dann dem System angepasst haben. Aber es gibt genauso viel, vor allem wirtschaftliche Verlierer im Osten.
Leider.
Und die blühenden Landschaften, die Kohl versprochen hat, die hat es leider nur bedingt gegeben.
So, nächste Frage.
So, und jetzt wird es, glaube ich, mal interessant, weil du bist ja Deutscher, wie ich, hast aber hast auch keinen Bezug zum Osten familiär.
Nee, da muss man leider sagen, Spaß beiseite, mein einziger Bezug zu Ostdeutschland als Kind war, als abzusehen war, die Mauer ist bald weg. Und da hat unser Grundschullehrer gesagt, diesen Satz habe ich mir echt gemerkt. Und da, seitdem, ich hatte jetzt keine Angst vor Ostdeutschland, aber ich war ja ein Kind in der Grundschule. Und der Klassenlehrer sagte uns, wenn die Mauer fällt, sind wir im Westen alle am Arsch. Und dann dachte ich mir, wie sind wir alle am Arsch? Wie meint er das? Wer kommt denn auf uns zu jetzt? Irgendwelche Soldaten oder irgendwelche Unmenschen? Und das ist kein Scherz. Wir konnten alle nicht einordnen, wie meint er das bloß? Allein schon die Tatsache, dass ich mir diesen Satz gemerkt habe, leider, also da ist nichts Schlimmes passiert danach, aber leider hatten wir auch so gut wie null Kontakt. Also ich hatte, glaube ich,
wie hat er das denn gemeint? Wie hat er es denn gemeint? Sind wir komplett am Arsch?
Ja, der hat, also nicht mit Krieg, er hat nicht gemeint, dass die uns alle überrennen werden und versklaven werden oder so, sondern er meinte einfach, dass dieses ganze Richtung, die werden alles wegkaufen, die werden alles wegessen, der hatte ganz komische Panikattacken. Er hat aber den Satz auch nicht wirklich erläutert. Nur, ja. Der Satz Wirtschaft fiel auf jeden Fall. Dass die haben ja nichts da und dann werden die alles wegnehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob es der Klassenlehrer war, aber es war definitiv in der Grundschule ein Lehrer. Und seitdem hatte ich so ein bisschen Panik, so was wird da passieren? Aber auch danach hat es konkret in meinem Leben keine Rolle gespielt als Schüler, weil wir waren in der Parallelwelt. Und ich glaube, da kannst du noch so sehr aus dem Osten flüchten, da willst du nicht direkt in eine Parallelwelt ziehen, wenn du schon eine verlassen hast. Oder es war Zufall, oder die wurden dann nicht aufgeteilt. Auf jeden Fall hatten wir null Kontakt zu ostdeutschen Kindern. Und später, irgendwann mal, habe ich langsam angefangen, das nachzuholen, auch beruflich bedingt. Obwohl, ich habe in der Uni auch schon den einen oder anderen Ostdeutschen kennengelernt. Aber später, ich weiß noch, einmal war ich in Merseburg. Das war mein erster Kontakt zum echten tiefen Osten, also nicht mit Dresden, die tolle Stadt, sondern Merseburg, wo ich auch nicht, da bin ich mit Ramona Schuhkraft hingefahren, Comedy-Frau.
Und ihrem Hund.
Bitte?
Und ihrem Hund.
Ja.
Erzähl mal ein andermal.
Auf jeden Fall sind wir hingefahren mit dem Auto. Wir hatten Angst vor einer Zugfahrt in den Osten. Nein, Spaß. Und irgendwann angehalten an der Tanke. Ramona Schuhkraft ist ein bisschen dunkelhäutiger als ich. Und die Menschen in dieser Burgerkette waren definitiv keine Rassisten. Aber so wie die uns angeschaut haben, wusste man, das sehen die nicht jeden Tag. Zwei Dunkelhäutige nebeneinander, die einfach mal hier jetzt sagen, eine Pommes bitte. Und die Kinder haben uns angesehen nach dem Motto, ach, die gibt's wirklich und so. Das war schon echt interessant. Einige wollten mich auch streicheln. Das war echt ein schönes Erlebnis. Nee, das war wirklich so. Als hätten die Leute gesehen, die sie noch nie... Lutz guckt gerade komisch, wie ich das meine. Streicheln war natürlich ein Scherz. Aber die haben uns definitiv angeschaut. Oh, die gibt's wirklich. Und das habe ich auch überhaupt nicht negativ aufgenommen. Ramona auch nicht. Aber wir haben gemerkt, wir gehören hier nicht zum allgemeinen Alltagsbild. Und in der Innenstadt in Merseburg hatten Araber mich überschwänglich gegrüßt. Nach dem Motto, oh, also... Es gibt ja Araber,
Kaya, die gerne... du hier.
Onkel, ich such dich seit Jahren. Nee, das ist auch kein Scherz. Also, ja, ich muss sagen, auch in Westdeutschland grüßen sich Araber gerne mal, obwohl sie sich gar nicht kennen. Aber so überschwänglich wie in Merseburg wurde ich schon lange nicht mehr von einem gegrüßt, der mich gar nicht kennt. Und ich habe dann auch mit umarmt und wir wussten gar nicht, warum. Ja. aber ich kann das nur wiederholen, Lutz. Ich war schon mal leider auch wie du in erster Linie beruflich bedingt im Osten. Jena, Zwickau, und es macht echt immer Riesenspaß. Und ich hatte mal eine Nummer über meinen Kleidungsstil als Kind. Und da weiß ich ganz genau, die Leute in Westdeutschland haben sich darüber kaputt gelacht. Ich auch, sehr, sehr lustig. Aber die Leute in Ostdeutschland haben sich darüber kaputt gelacht und sagten mir nach der Show, war bei mir genauso. Diese Korthosen-Tragödie haben wir genauso erlebt.
Ja.
Wo ich mir dachte, ey, ich bin ein verstecktes Ostkind, was Kleidungsstil in der Kindheit anging. Das fand ich interessant.
Ja, im Grunde ist es ja so. Also jetzt bist du kein Ostkind, aber nee, natürlich ist da kulturell was anderes noch. Da, ne? So.
Ja.
Bevor ich es vergesse, und da bin ich, glaube ich, dann neben dem Jungen, der in unsere Grundschulklasse gekommen bin, bin ich wirklich Zeitzeuge. Ich habe ja früher, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, mal für die Arbeiterwohlfahrt so Kinderbetreuung gemacht in Ferien.
Ja.
Und wir hatten Anfang der 90er die ersten deutsch-deutschen Austausche gemacht in Brühl bei Köln. Und da hatten wir Kinder aus dem Osten, die waren Altersstruktur 6 bis 10, glaube ich. Nee, 6 bis 12, glaube ich. So die Minis. Mhm. Ne? Und wenn du, ich habe da meistens so den ganzen Sommer quasi durchbetreut, einfach bist du schön durch Europa oder Deutschland, hast auch verschiedene Altersstrukturen und war super so. Und vorher 2 Wochen Westkinder gehabt, schon leicht angenervt und puh, anstrengend. Und dann die Ostkinder, Alter, es war ein Traum. Es war ein Traum, selten Kinder gesehen, die es einfach... Wir waren wirklich überrascht. Erstmal die Gruppe irgendwie zusammen und dann, weiß ich nicht, Essen. So, jetzt bitte mal in 2er-Reihen ausstellen, gibt jetzt Essen aus. Gab. Die waren, ja, so waren so. Die in 2er-Reihen. Alter, wie, was ja, ist denn hier ja, so? Ja. Okay, lass mal ausprobieren. So, jetzt Zähne putzen geht. Okay. Die haben wirklich funktioniert. Das war, und die haben auch jede Aktion, die du mit denen gemacht hast, ob du jetzt mit den Kanus rausgefahren bist, Schnitzeljagd, die haben alles super geil gefunden. Das war meine Erfahrung im Osten. Das war genau die Zeit, damals waren die Prinzen total angepfiffen. Das hat mich genervt, dass die von morgens bis abends die Prinzen hören wollten, die Kinder.
Ah, okay, ja.
Kiffen verboten.
Ja, ich merke gerade, ich habe null Kontakt zum Osten als Kind gehabt, leider. Auch als Erwachsener nicht. Erst später durch Comedy. Muss ich noch. Wir müssen gemeinsam eine Osttour machen und mal was nachholen da.
Tatsächlich, also mich interessiert vielleicht jetzt so abschließend noch, auch als Angler weiß ich, was es für unfassbar geile Natur im Osten gibt und was es für geile Seenplatten auf in Mecklenburg-Vorpommern gibt, wo ich das auch mehr andauernd im Internet anschaue und sage einfach, warum bist du noch nicht da gewesen, du Idiot? Das gleiche gilt aber auch für Polen. Marek Fiss, unser gemeinsamer Freund, ja, mit dem ich auch schon in Polen war, der sagt dann auch, Junge, lass mal einfach für eine Woche da an dieser eine See, an diesen einen Wald in Polen fahren. Da kannst du so toll angeln und sowas. Es gibt noch vor allem Richtung Osten noch so viel zu entdecken und auch ja, geile Urlaube zu erleben. Ich meine, Göring hat doch diese Monsterviecher gezüchtet in Polen. Immer. Kennst du die Geschichte?
Nein, Mann, hau mal raus.
Er hat irgendwelche Urviecher, also der Vorläufer vom Stier, gab es wohl mal vor ein paar hundert Jahren. Riesige, riesige Kühe, einfach größer. Eine Kuh ist ja schon riesig, aber noch größer. Die hat er irgendwie wieder zusammenzüchten lassen. Hat irgendwie die krassesten Viecher irgendwie so. Die hat er dann im Wald da irgendwie ankultivieren lassen, um die dann dort zu jagen. Weil der fette Göring kann den krasseste Tier. Ja, lass doch mal dahin fahren, ein bisschen.
Eine Touri-Tour auf jeden Fall. Ja. Dann nimmst du deine Kamera mit. Und eine Sache noch von mir, was diese ganzen Integration, dass wir da wirklich zeigen, dass wir nicht integrieren können, das beste Beispiel. Ich habe mal vor Jahren eine Reportage gesehen auf YouTube, 2, 3 Jahre. Und da habe ich mir 2, 3 Sachen aufgeschrieben, die ich gerne kurz vorlesen würde. Es geht ganz schnell, dass wir merken, dass da noch sehr viel passieren muss.
Und ihr merkt, dass der Abdel seine Hausaufgaben gemacht hat.
So. Nee, nein, es ist wirklich krass. Im Jahre 2016 gab es auf Bundesebene von 60 Staatssekretären waren 3 aus dem Osten. Das ist schon, und jetzt, es geht weiter. Ich habe wirklich 3 Fakten aufgeschrieben. 4 von 154 Botschaftern sind im Osten geboren. Also Botschafter im Ausland. Deutsche Botschafter. Von 154 sind 4 im Osten geboren. Nach dem Motto, die Leute im Ausland kennen nur westdeutsche Botschafter. Und was mich echt ein bisschen traurig macht oder nachdenklich oder was auch immer, Bundeswehr. Von 202 Generälen und Admiralen sind 2 Ostdeutsche, 2. Aber 50% der in Afghanistan und Kosovo eingesetzten Soldaten sind Ostdeutsche. Das ist wirklich, das sind Zahlen, da muss noch echt einiges passieren.
So, halte ich dagegen. Bundeskanzlerin, ja, Ostdeutsche. Andrea Kiewel, Moderatorin des Fernsehgartens, auch Ostdeutsche.
8:0 für Lutz.
So.
So, ja. Ja, Mann. Ja.
Ja.
Ja, und eine Sache noch übrigens.
Noch interessanter, glaube ich, zu sehen, wie viele rechtsradikale Politiker im Osten aus dem Westen kommen.
Leider, das finde ich echt so skandalös, ehrlich gesagt.
Ein unfairer Tausch.
Ja, definitiv. Der Transfer hat sich nicht gelohnt. Von mir ganz klar.
Ja.
Scheiße. Eine Sache noch von mir, bevor ich ihn noch weiter mache, das muss ich mir echt abgewöhnen. Ich muss zum Sprechtrainer demnächst. Eine kleine Podcast-Empfehlung am Rande. Hennes Bender und Thomas Nicolai haben einen Ost-West-Dialog-Podcast, Blühende Landschaften. Und ja, da könnt ihr gerne reinhören und euch aus erster Hand erklären lassen, was Ost und West so zu vermitteln hat. Vielleicht haben die irgendwas gesehen, was wir noch nicht gesehen haben.
Ich denke sehr, sehr viel. Ich denke einiges. Weil, da bin ich wirklich komplett offen und weiß aber auch einfach, dass ich in so viele Sachen noch nachzuholen habe. Nur nochmal, es ist halt, wenn du im Westen aufgewachsen bist wie ich, ist dir tatsächlich dann der europäische, der europäische Sinn Richtung Holland, Belgien viel näher. Auch für diejenigen, die im Saarland sind, die fühlen sich dann natürlich Frankreich viel mehr verbunden. Das hier war ja auch mal Holland, wo ich jetzt gerade bin. So, oder in Köln. Ey, Köln ist natürlich auch krass nah einfach. Ne? Also du bist in Köln, von Köln aus bis in einer Stunde in Holland. Bis du im Osten bist, fährst du einfach mal 8 Stunden
mindestens. Ja, na klar, das ist ja klar, dass die Nähe viel ausmacht. In Düsseldorf können viele Deutsche marokkanisch mittlerweile. Diese Nähe-Geschichte darf man nicht unterschätzen. Also bis ich mal im Osten bin, wie du schon sagtest, 6 Stunden, 8 Stunden.
Ja. Wow. So, lieber Abdel, ich glaube, wir kommen jetzt zum letzten Thema.
Ach du Schande.
Und sind jetzt, also vielleicht noch abschließend, lieber Patrick, bevor wir das jetzt so kurz abbügeln. Ich spreche jetzt für mich, ich bin mir dessen durchaus bewusst und will mich da auch verbessern, will mir vor allem den Osten noch mehr angucken, vor allem auch die Natur im Osten. Da bin ich massiv gespannt und glaube auch, dass wir einfach kulturell noch so viel machen müssen. Also es ist echt ein Thema, da kann man vielleicht auch mal einen Gast zu einladen.
Unbedingt, sehr gerne.
Ich hatte jetzt kürzlich mal für eine Sendung gearbeitet, da war auch viel Ostthema mit dabei. Und wenn du auch noch mal siehst, wie das dann in den 90ern war, du hast es in der Kultur vor allem gemerkt, auf der Entertainment-Ebene, als auf einmal auch in der ZDF-Hitparade die ersten Ostkünstler kamen, obwohl die Mauer noch stand. Da hast du schon gemerkt, okay, da bröckelt was, da geht was auf. Auf einmal können die ja dann doch rüber. Es geht ja dann doch, irgendein Grund ist ja da, dass die Regierung sagt, nee, ihr könnt rüber.
Ja.
Aber da gibt's, glaube ich, echt noch viel zu entdecken. Ob ich jetzt Pudis-Fan noch werde, glaube ich nicht. Auch nicht Karat. Ich würde mir aber auch jetzt nicht nochmal eine Bapp-Platte anhören.
Würde ich auch irgendwann muss man auch mal loslassen.
Irgendwann muss man auch mal loslassen. So, auch von diesem Thema. Liebe Freunde, willkommen. Patrick, viele Grüße nach Erfurt.
Grüße.
Und jetzt kommt der Mann, den wir in der letzten Folge schon gefeatured haben und der sich anscheinend darüber sehr gefreut hat. Halil Günel, Halil, unser Computerfreak,
ja,
unser Computerfreund. Genauer gesagt Konsolenfreund und wir haben vorher sehr, 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 sehr hart diskutiert, ob wir dieses Thema aufnehmen möchten, dieses heiße Thema und sagen, ja, wir sprechen heute auch hier noch über Konsolenspiele, weil es ist ein Thema, auch im Sinne der Emanzipation. Ich kenne unglaublich viele Frauen, die Konsole zocken. Ich kenne mittlerweile echt sehr, sehr viele. Ist auch lustigerweise für die ein oder andere Comedienne wohl auch ein Nebenerwerb geworden, auf Twitch einfach ein bisschen zu zocken.
Ja, geil.
Habe ich gesehen. Ich glaube, Jacqueline Feldmann macht das zum Beispiel.
Ah, okay. Ja, sehr gut.
Ja. Also allen Kritikern direkt entgegengeschleudert. Jetzt kommt ein Thema für Frauen und Männer.
Und alles dazwischen.
Und alles dazwischen sowieso. Hallo Lutz, ein Wunschthema von mir wäre, was für Videospiele spielst du beziehungsweise wie Abdel zu Videospielen steht? Da ihr noch mit alten Konsolen groß geworden seid.
Danke.
Auch immer noch eine bodenlose Frechheit. Würde mich sehr freuen, wenn ihr etwas darüber erzählen würdet. Mit freundlichen Grüßen. Abdel, wann bist du ins Biss eingestiegen?
Also bei uns war das spät dran. Meine Eltern haben echt darauf geachtet, dass wir nicht zu sehr an der Konsole hängen damals. Ich weiß noch, mein jüngster Bruder, bei ihm war alles ganz anders. Er durfte dann alles und wir haben dann
welches quasi... Jahr?
Welches das Jahr? Jahr? Müsste ich jetzt lügen. ich habe überlegt, als ich die Frage gelesen habe, welches Jahr war es denn genau? War ich da 18 oder 14 erst? Und ich vermute, ich war 14 erst. Und es war Pi mal Daumen 94, 95, also wirklich spät dran. Also meine Freunde hatten alle einen Gameboy zu Hause. Ich nicht. Und irgendwann mal, also unsere erste Konsole war Sega.
Okay.
Damit haben wir Super Sonic gespielt.
Ja.
Bis zum Erbrechen.
Ja.
Und dann kam irgendwann Super Nintendo. Und bei Super Nintendo war es so, also wie gesagt, mein jüngster Bruder durfte irgendwann alles, weil wir haben alle für ihn diskutiert zu Hause. Hey, das ist jetzt ein bisschen, komm, lass ihn doch, das ist doch nicht schlimm und so weiter. Dann durfte er hatte in seinem Zimmer dann eine Konsole und durfte spielen, wann er Bock hat. Bei uns war das echt so, jeden Freitag 2 Stunden.
Und dann nicht?
Und dann ist Schicht im Schacht. Ja, und
was?
Ja, und wir fanden es gar nicht schlimm. Wir dachten, okay, das ist halt die Regel. Wir waren happy.
Wurden
die
dann eingeschlossen?
Nee, wir durften da nicht spielen. Das war einfach eine Regel. Meine Eltern sagten, jeden Freitag 2 Stunden. Dann wurde auch mal verlängert auf 3 oder 4. Aber wir haben das gar nicht so hinterfragt. Mein Bruder, der ein richtiger Konsolenfreak war, der hat natürlich ab und zu heimlich gespielt. Dem war alles egal. Aber wir haben uns daran gehalten. Ich war nicht der größte Konsolenfan, muss ich sagen. Was auch daran liegt, dass ich immer verloren habe. Du bist ja der Einzige, gegen den ich bisher gewonnen habe in meinem Leben.
Blöde Sau. So.
und ich habe auch nur 2 Lieblingsspiele, Fußball und Kampfsportspiele.
Okay. Und
da haben wir immer gespielt gegen Gewinner. Ich glaube, das Fußballspiel hieß entweder Sensible Soccer oder International Superstar Soccer. Falls Leute zuhören, die sich auskennen.
Ich kenne mich aus.
Kennst du beide?
Das ist aber International Superstar Soccer, kenne ich vom Nintendo 64.
Ja, das, also wenn es das auf keinen Fall gibt für Super Nintendo, dann war es das nicht.
Das glaube ich, das habe ich nicht gesagt.
Ja, nee, ich versuche das gerade nur selber zu ermitteln quasi.
Ja.
Auf jeden Fall war es das Spiel, falls jemand zuhört, der sich auskennt, wo der Ball und die Spieler ein Punkt waren. Also man hat den Ball gar nicht unterscheiden können von den Spielern, übertrieben formuliert.
Ja.
Und die Perspektive war von oben. Das war auch so ein kleiner Fortschritt zu sonst. Und da haben wir immer gegen Gewinner gespielt. Mit anderen Worten, mein Bruder hat 2 Stunden durchgespielt und wir wurden durchgereicht. Der Nächste, die Nächste, der Nächste, die Nächste, der Nächste, die Nächste. Und er war 2 Stunden am Joypad.
Okay.
Und mein Lieblingsspiel damals, Street Fighter. Das habe ich auch im Jugendzentrum gespielt. Street Fighter Turnier. Wir hatten bei uns den krassen Typen. Der hat eigentlich immer gewonnen. Und meine Kämpferin war immer Sean Lee. Ja. Immer wenn sie gewinnt, hat sie Yatta gesagt.
Das war die mit den Fächern, ne? Wo auch Messer rauskamen.
Nein, zumindest habe ich die nicht mit Messern gesehen. Die war schlank,
durchtrainiert. Ich glaube, ich schaue jetzt gerade auch noch Mortal Kombat da noch zwischen.
Das kann sein. Die hatten definitiv Sachen dabei, viel mehr. Street Fighter, das höchste der Gefühle war Dalsim mit seinen langen Beinen, die einfach mal lang werden. Und da, ich weiß noch, Jugendzentrum haben wir ein Turnier gespielt. Der Superstar hat im Finale gegen mich verloren. Ich habe mit Sean Lee alle besiegt. Und dann hat er gesagt, so, wir machen das Turnier nochmal neu. Die Frau darf man aber nicht nehmen, wir sind alles nur Jungs hier. Weil er keinen Bock hatte zu verlieren. Loser.
Geil. Also ich hoffe, er hört's. Ich hoffe, er hört mit.
Ja. Also mit Sean Lee war ich wirklich unschlagbar bei uns im Dorf. Okay.
Bei euch im Dorf war Sean Lee unschlagbar.
Ja. Geil. Sehr schön.
Ja, ich bin ein bisschen früher eingestiegen, beziehungsweise mein Vater. Wir hatten noch Telespiel. Sagt ihr das was?
Telespiel
hieß es, Vorläufer von Konsole. Gibt's heute immer noch, diese 2 Balken.
Du hattest 2 natürlich.
Balken und dieses Viereck, was dazwischen getitscht war.
Ja, klar.
Und wenn's hinter deinem Balken, gab's halt einen Punkt. Das war Tennis. Dann gab's das mit jeweils 2 Balken auf jeder Seite. Bisschen versetzt, die Balken. Und dann auch mit einer Aussparung hinter dem Balken. Das war Fußball.
Ja.
Und Squash gab's auch noch.
Ach du Scheiße.
Da war dann eine Seite quasi rechts war zu und dann hattest du links die beiden. Der hat ultra Spaß gemacht. Und der Joypad oder Joystick war einfach nur eine Schachtel mit einem Rad drauf. Also du hast immer nach links oder rechts gedreht und dann ging dann synchron der Balken rauf oder runter. Das waren die Spiele plus noch ein Spiel Motocross.
Okay.
Ja. Da konntest du auch ein Auto über Hürden konntest du springen.
Ja, okay.
Das war die ganze Konsole. Haben wir aber wirklich bis zum Erbrechen gespielt. Und das Coole, also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es damals Zeiten gab. Irgendwie waren wir damals schon sehr reif und selbstständig und wussten ja einfach, was gut für uns war. Ich weiß, ich habe schon gemerkt.
Ja. Und wann kam deine echte erste krasse Konsole?
Die erste krasse Konsole, die dann folgte, war dann der Commodore 64. War keine Konsole, sondern und damit war auf einmal alles offen. Das war 1984, glaube ich. Vierte Klasse. Ja, da hatte ein Kumpel von mir, hatte noch vor mir einen Computer, der hatte einen Schneider gehabt, war, glaube ich, auch der einzige im gesamten Bekanntenkreis, der einen Schneider hatte. Aber da gab es von Werner Meiern. Da konntest du Würfelspiele mit Werner spielen. Aus dem Comic.
Ja, ja.
Und auch Motorradfahren mit Werner und Motorräder zusammenbauen. Beinhard, absolut. Und ich hatte dann den Commodore 64 und dann, weiß ich noch, an Weihnachten zu einem Kumpel gefahren, am ersten Weihnachtstag, Spiele kopieren. Alter, ich bin da nach 3 Stunden raus. Ich hatte alles, was man sich wünschen konnte an Spielen. Das war ein Wert, wenn ich das, ich kaufe ja heute alle Spiele, kannst ja nicht mehr, glaube ich nicht, geht nicht mehr, ne? Da war mir 1000 D-Mark vermutlich, was man damals mitgenommen hat. Alles kopiert. Ich war jetzt nicht irgendwie in der Cracker-Welt oder sonst wo unterwegs. Das war einfach das, was du in der Schulklasse im Freundeskreis bekommen hast. Unglaublich. Und das, was ich viel gespielt habe auf dem Commodore, Fußball, wenn wir darüber reden wollen, war Turnier, hieß das Spiel.
Ein Spiel hieß Turnier.
Turnier.
Ach du Schande.
Und auch mit englischem Kommentar, only the goalkeeper is keeping Germany in the game. Und da gab es Peter Shilton Handball Maradona. War ein Elfmeter-Simulator. Konntest du immer als Maradona Peter Shilton die Dinger reinkloppen oder als Peter Shilton halten. Und dann Barbarian. Hast du Barbarian gespielt?
Nein, Mann.
So zwei Barbaren, die mit Schwertern aufeinander einkloppen. Das Special war, man konnte dem anderen auch den Kopf abhacken. Und dann mach das mal mit 32 Pixeln. Das sieht total albern aus und völlig harmlos. Also, das ist natürlich gar nichts. Die Gefährdung. Also aus heutiger Sicht, glaube ich, gehört sehr viel Fantasie dazu, ja, da zu erkennen, wo also, da die Gefährdung ist. Dann die ganz normalen Dinger, Summer Games, die ganzen Sportspiele auf dem C64 und so weiter. Auch dann so indizierten Scheiß hast du natürlich auch bekommen. Was gab es? Raid over Moskau?
Ich bin bei dir schon lange raus. Ich kenne Fußball
und
Street Fighter, wie gesagt.
Raid over Moskau? Nee. Da musstest du bombardieren. Unfassbar. Aus heutiger Sicht echt unfassbar. Genau. Und dann kam natürlich der nächste Sprung, dann Amiga und sowas habe ich ausgelassen. Mein Bruder hatte, glaube ich, einen Atari ST, aber da durfte ich nicht dran. Da wurde nur Textverarbeitung gemacht. Aber dann kam Nintendo 64 und ab da wurde dann quasi die Konsolenwelt. Boah, wie sieht das denn aus? Boah, was kann man da? Wie man kann gegeneinander? Und
Lichtjahren-Sprünge.
Absolut. Und dann habe ich auch, glaube ich, genau, ich bin auf der 64 geblieben, habe die 1er PlayStation übersprungen, bin dann ab der 2er, glaube ich, eingestiegen. Und seitdem bin ich auf der PlayStation unterwegs. Und
der PlayStation hat ja, muss man einfach mal sagen, alles rasiert.
Ja, ich auch Freunde, die dann sagen, Nintendo ist toll, weil da kann man Mario spielen. Ich bitte dich. Also,
ach, der Mario.
Also ich bitte dich, ja.
Es gab ja auch irgendwann diesen Krieg, FIFA versus Pro Evolution Soccer. Wer spielt was? Und das war auch sehr lange sehr knapp, aber irgendwann mal hat dann gar keiner mehr Evolution Soccer mehr gespielt. Und man dachte, Oliver Sahn im Tor muss nicht sein, ich will schon die echten Namen.
Die echten Namen, das war immer ausschlaggebend. Auch, dass die so aussahen, das wollte man einfach haben, weil die Technik sich dann dementsprechend verbessert. Da wollte man das dann auch dann wirklich, the full Package haben, the full Monty. Und die technische Umsetzung, Spielweise, es hieß ja immer, Pro Evolution Soccer ist realistischer. Mittlerweile hat sich das so angeglichen und jede neue Version ist eigentlich meines Erachtens nach deckungsgleich.
Ja.
Also es sind nur noch Nuancen, die sie da irgendwie optimieren, verbessern oder wieder schlechter machen. Keine Ahnung. Mittlerweile ist es ja, habe ich ja hier schon öfters erwähnt, so, dass ich so eine Gruppe habe mit Freunden, auch querbeet aus der Branche, Leute, die überhaupt nichts mit der Branche zu tun haben, alles querbeet. Und da haben wir jetzt echt ein paar Jahre versucht, uns auf FIFA einigermaßen mal zu organisieren. Ist aber immer im Chaos geendet. Wir haben einen, den du so vielleicht als Trainer ansehen kannst. Und der ist natürlich komplett an uns verzweifelt, so wie es immer ist. So wie du es auch in irgendwelchen Schülerbands hast. Du hast einen, der ist ambitioniert und die anderen sagen, Alter, ich habe auch noch einen Job.
Ja.
Und wenn ich den ganzen Tag auf der Arbeit zusammengefaltet worden bin, dann muss ich mich nicht noch irgendwie im Chat zusammenfalten lassen, weil ich den Pass nicht sauber gespielt habe. Das ist so ein bisschen schade, ein bisschen tragisch, aber wir haben da lange drüber gesprochen und ich hoffe, er hat es jetzt auch.
Verstanden.
Auch verstanden. Ja, gut, nee, es liegt an uns, nicht an ihm.
Er muss einfach einsehen, andere Menschen haben andere Leidenschaften.
Yes. Aber nichtsdestotrotz Fußball sehr gerne. Ansonsten bin ich ja bei diesem dieses PS-Dingsbums, wo du jeden Monat dann 2 Spiele für umsonst kriegst. Zahlst so einen Beitrag.
Ja,
wie
okay.
Wie eine Bücherclub. So. Mhm. Und die teste ich dann immer an. Ich muss aber sagen, ich bin leidenschaftlicher Sportzocker. Ich mag auch so Shooter ab und an wirklich gerne, aber wirklich aus rein sportlichem Aspekt. Sehe da auch alle Gefahren und würde da auch niemals den Nachwuchs irgendwie mit in Kontakt bringen. Jump'n'Run mache ich auch gerne, aber so Rollenspielkram, ey, kannst mich mit jagen.
Ja, das sind so,
also alles,
was habe ich noch nie gedacht, ehrlich gesagt.
Ja, also GTA auch mega gerne, macht Spaß, aber alles, wo du Echtzeit investierst, um in Echtzeit zu spielen, sehe ich partout nicht ein. Sehe ich überhaupt nicht ein. Es gibt ein Spiel, jetzt komme ich nicht auf den blöden Namen, das ist gerade aktuell. Ich kann es nur mal beschreiben, die Grafik ist unterirdisch, finde ich strichmännchenmäßig, und ein paar Jungs aus der Gruppe, die zocken das, da baust du dann irgendwelche Camps. Und bist da wirklich stundenlang zugange. Ich höre es ja immer über den Chat, während ich was anderes spiele, sind die da, ja, da musst du hier noch ein Stacheldraht legen und hier und da hinten. Und das Ding ist, wenn du das gebaut hast und dann kommen andere Spieler und machen es kaputt und bringen dich um, dann ist es nicht so, dass du wie bei anderen Spielen wieder an einem bestimmten Punkt ansetzt und das, was du geleistet hast, quasi behältst. Nein, es fängt dann wieder komplett bei Null an. Also die verbrennen Lebenszeit 24 Stunden dafür, dass irgendjemand anders kommt, wie im echten Leben, und denen das dann wieder, und ich sage dir ganz ehrlich, den Frust, dafür habe ich ja mein echtes Leben.
Ja.
Weißt
ja.
du, dass sowas, da muss ich nicht nur online gehen, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also Lebenszeitverbrennung mit Konsolenspielen bin ich nicht für zu haben. Spaß, ja, gerne ja. Stundenlang.
Ich habe auch leider irgendwann aufgehört, Fußball zu spielen, FIFA. Ich war ja früher ein großer FIFA-Fan, habe das aber immer nur gespielt, wenn ich in Bielefeld war, gegen meinen Bruder. Hat auch sehr lange großen Spaß gemacht. Da hat er immer 5-3 gewonnen, 2-1 gewonnen. Aber mit jeder neuen Version wurde es für mich schwieriger mitzuhalten, weil ich habe ja bei FIFA nur eine Taktik. Ich spiele so lange Pass hin und her, bis die anderen aggressiv werden. Und dann mache ich irgendwann ein Tor. Aber leider habe ich irgendwann gar keine Chance mehr. Also jetzt gegen meinen Bruder würde ich 7-0 verlieren, 8-0, da ist der Spaß auch weg. Deswegen lasse ich das. Und es gibt einen Satz, wo ich gerne wissen würde, aus welchem Spiel der war. Falls jemand zuhört und das kennt, das ist mein Lieblingsfußball-Kommentatorsatz. So mit einer ganz traurigen Stimme. Er geht folgendermaßen. Er grätscht, doch die Grätschte reicht nicht, um sein Team in Ballbesitz zu bringen. Das ist mein absoluter Lieblingssatz. Falls denn diesen Satz jemand kennt, schreibt mir bitte, welches Spiel. Das werde ich mir besorgen. Das ist sehr 10, 15 Jahre alt, auf jeden Fall.
Boah, ist es FIFA oder Pro Evolution? Schreibt uns. Ich weiß es nicht.
Ja, aber ich liebe diesen Satz.
Sachen, wie war der?
Er grätscht, doch die Grätschte reicht nicht, um sein Team in Ballbesitz zu bringen.
Klingt ein bisschen nach Pro Evolution. Das ist irgendwie zu hölzern für FIFA.
Ja, ja.
Das ist zu hölzern für FIFA.
Ja.
Junge. Abdel, wir haben's. Das war unsere erste Ausgabe des großen Wunsch-Podcasts Sommerspezial, nicht. Mir hat es Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz, ganz schnell die Zeit vorbeigegangen, wie im Fluge. Wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat und würden das, glaube ich, nächsten Monat einfach nochmal machen.
Ich bin dabei, weil ich bin echt begeistert von den Fragen der Zuhörer und Zuhörerinnen.
Absolut.
Sehr, sehr gerne.
Man schleimt sich ja viel zu selten bei seinen ZuhörerInnen ein, aber jetzt mal ganz ernst gesprochen, bin ich dann doch sehr begeistert, dass wir da ein bisschen schlauere Leute anscheinend
ziehen. Definitiv.
Das ist super.
Ja, ja.
Ja, wir müssen nicht in die Didelmaus-Abteilung greifen. Wir können direkt ernst machen. Das ist super. Sehr, sehr gut. Und mir ist dann auch noch ein Gedanke gekommen, Abdel, vielleicht können wir da auch mal drüber nach. Ich glaube, wir könnten auch mal eine Wahrheit oder Pflicht spezial machen.
Nein.
Wo uns die Leute, doch, überleg mal, die Leute schicken, entweder machen wir eine ganze Folge oder es ist ein Spiel in einer Folge, Wahrheit oder Pflicht, drei, die schicken uns sowohl die Fragen als auch die Pflichtaufgaben, was derjenige machen muss. Ach, das finde ich, das, oder?
Ja, ja, okay.
Das können wir aber nochmal terminlich spezifizieren. Aber wenn es dann darum geht, als Pflicht noch irgendwas zu essen, was man sich aussuchen kann und so. Mhm. Oder du kannst einfach mal hier live von mir kommentiert 10 Liegestütze machen.
Ja, nein, doch.
Ja, oh ja. Ich finde es super. Abdel, möchtest du noch was sagen?
Ich schließe mich an, das war echt eine tolle Folge, hat großen Spaß gemacht. Ich wiederhole mich, tolle Fragen, tolle Themenvorschläge. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, genießt eure Zeit, schönes Restwochenende und bis nächsten Donnerstag.
Ciao, die Waui, wollte er sagen.
Ja,
fiel ihm gerade nicht ein. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht's wieder weiter. Die nächste Folge gibt's in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wie immer in der Technik Falco Schulte und für alle jetzt noch ein kurzer privater Hinweis. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb.
Das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Ich würde mich doch da hinzufügen.
Nee.